She won't ask for it. Welcome, herzlich willkommen. Es ist wunderbar, ein so volles Haus zu sehen für das, was man vielleicht im Griechischen Kairos nennen würde, auf Deutsch Glücksmoment, das Zusammenkommen von drei Jubiläen. Das 500-jährige Jubiläum der deutschen Reformation mit der Publikation der 95 Thesen am 31. Oktober 1517. Dann das 100-jährige Jubiläum, das der Sendbrief vom Dolmetschen in den Lehrplan der Germanistik in Oxford aufgenommen wurde. 1917 wurde er das erste Mal unterrichtet und ist seitdem durchgängig unterrichtet worden. Und dann 70 Jahre die Partnerschaft mit Bonn, eine ganz besondere Zusammenarbeit, ein Zeichen des Brückenbauens nach dem Zweiten Weltkrieg, eine der frühesten Zusammenarbeiten in dieser Zeit. Und es ist sehr schön, dass wir, um dieses zu feiern, Lesende sowohl von Bonner Seite wie von Oxforder Seite haben. Im Zentrum des heutigen Tages steht dieses Objekt, ein Exemplar aus der Sammlung der Tellurian Library. Und die Geschichte dieses Objekts ist fast so lang wie das älteste der Jubiläen, 1530 in Nürnberg gedruckt, in der Form von 2,5 großen Druckbögen. Wir haben es als DIY-Pamphlet, Fold Your Own, in einigen Exemplaren hergestellt. Wer also nachvollziehen will, wie das Ganze gefaltet wurde, kann das hinten am Stand ausprobieren. 1530, das erste Datum dieses Drucks. Dann wissen wir aus dem Stempel hier der Bibliothek der Universität Heidelberg, dass es in die Sammlung dort kam, und zwar zusammengebunden mit anderen Flugschriften. Die eigentlich Flugschriften der Reformation überlebten nur in dieser Form der kombinierten Sammlung. Und dann über dem schwarzen Stempel sieht man einen blauen Stempel, der sagt Duplum. Nicht die Lego-Bausteine, sondern eine Doublette aus den Beständen. Heidelberg hat im 19. Jahrhundert Doubletten verkauft. Und die Gelegenheit wurde von Max Friedrich Müller, einem der ersten Professoren für Germanistik hier, genutzt. Und die Bibliothek der Tellurian besitzt seit den 1870er Jahren eine große Sammlung von solchen Doubletten, die aus Heidelberg angekauft wurden. Dann der nächste Stadium, mal sehen, wo ich das nächste Objekt habe, war das erste Faksimile, was die Tellurian gemacht hat, mit meinem Kollegen Kevin Hilliard und Jill, you were involved in that? Ja, yeah. So, das wurde schon einmal faksimiliert mit Typografie hinten und handschriftlich eingetragenen Umlauten. Das gab uns die Idee, gerade dieses Exemplar auch als Ausgang unserer neuen Serie zu nehmen, Treasures of the Tellurian Series Reformation Pamphlet. It has been quite a way from the inception of this to now what we hope will be the first in a whole series of pamphlets, and there are thanks due to a number of colleagues. First of all, Emma Huber, who is sitting at the very corner because she's one of the last to read, the German subject librarian. It's brilliant to have a German subject librarian at a university like Oxford, and she has gone with us and with the students of History of the Book through numerous iterations of setting it up electronically. So you can download it all, so it's fully open access publication. Next, thanks to Howard Jones, starting off our reading in a minute, who has done the translation with a feed-in of quite a large group of colleagues who have been discussing matters of translation. Thanks are due also to the German Embassy, who generously funded Reformation events. So it's thanks to them that you all got your free copy today. Thanks to the City Council and the Oxford Bond Group for including us into the celebratory events. Und aber an alle meisten eigentlich an alle, die sich bereit gefunden haben, entweder freiwillig oder elegant dem Druck nachgebend hier mitzuwirken. Ich will nicht weiter Vorrede machen, sondern direkt übergeben an Howard Jones, der uns den Titel und die Eröffnung vorlesen wird. Und dann geht es reihenweise weiter. Over to you, Howard.
Ein Sendbrief Dr. Martin Luthers von Dolmetschen und Fürbit der Heiligen. Anno Domini, millesimo, quingentesimo, trigesimo. Wenceslaus Link, allen Christgläubigen. Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Der Weise Salomon spricht, Proverbiorum und Dezimo, wer Korn enthält, dem fluchen die Leute. Aber Segen kommt über den, so es verkauft. Welcher Spruch eigentlich zu verstehen ist von allem, das zu gemeinem Nutze oder Troste der Christenheit dienen kann. Darum schilt auch der Herr im Evangelium den untreuen Knecht, einen faulen Schalk, dass er sein Geld in die Erden vergraben und verborgen hatte. Solchen Fluch des Herrn und der ganzen Gemeinde zu vermeiden, habe ich diesen Sendbrief, der mir durch einen guten Freund in Handen kommen, nicht wissen zu verhalten, sondern öffentlich in Druck geben.
Dann die Wahl der Verdolmetschung halben Altes und Neues Testaments viel Rede sich zutragen, nämlich die Feinde der Wahrheit vorgeben, sam werde der Text an vielen Orten geändert oder auch verfälscht, sam werde der Text an vielen Orten geändert oder verfälscht, dadurch viel einfältige Christen, auch unter den Gelehrten, so der hebräischen und griechischen Sprache nicht kundig, Entsatzung oder Scheu gewinnen. Ist gütlich zu verhoffen, dass aufs Mindeste zum Teil hiermit den Gottlosen ihr Lästern verhindert und den Frommen ihr Skrupel benommen sollen werden. Vielleicht auch verursacht, dass etwas Mehres auf solche Frage, Stück oder Materie geschrieben werde. Mit derhalben einen jeden Liebhaber der Wahrheit wolle ihm solch Werk im besten lassen empfohlen sein und Gott treulich bitten und rechten Verstand der göttlichen Schrift zur Besserung und Mehrung gemeiner Christenheit. Amen. Zu Nürnberg am 15. September anno quingentesimo trigesimo.
Dem ehrbaren und fürsichtigen N, meinem günstigen Herrn und Freunde, Gnad und Friede in Christo, Erbe, fürsichtiger, lieber Herr und Freund, ich habe euer Schrift empfangen mit den zwei Questionen oder Fragen, darin ihr meines Berichts begehrt. Erstlich, warum ich zum Römern am dritten Kapitel die Worte St. Pauli arbitramo hominem justificari ex fide absque operibus also verdeutscht habe. Wir halten, dass der Mensch gerecht werde und das Gesetzwerk allein durch den Glauben und zeigt daneben an, wie die Papisten sich über die Massen unnütze machen, weil im Text Pauli nicht steht das Wort sola, allein. Und sei solcher Zusatz von mir nicht zu leiden, in Gottes Worten etc. Zum anderen, ob auch die verstorbenen Heiligen für uns bitten, weil wir lesen, dass ja die Engel für uns bitten, etc. Auf die erste Frage, wo es euch gelustet, mögt ihr euren Papisten von meinetwege beantworten also.
Zum Ersten, wenn ich Dr. Luther mich hätte mögen, das sehen, dass die Papisten alle auf einen Haufen so geschickt wären, dass sie ein Kapitel in den Schriftkunden recht und wohl verdeutschen, so wollte ich für mich der Demut haben finden lassen und sie um Hilfe und Bestand gebeten, das Neue Testament zu verdeutschen. Aber die war nicht gewusst und noch vor Augen sehe, dass ihr keiner recht weiß, wie man Dolmetschen oder Deutsch reden soll, habe ich sie und mich solche Mühe überhoben. Das merkt man aber wohl, dass sie auf meinen Dolmetschen und Deutschen lernen, Deutsch reden und schreiben, und stelle mir also meine Sprache, davon die zuvor wenig gewisst. Danke mir nicht aber dafür, sondern brauchen sie viel lieber wieder mich. Aber ich gönne es ihnen wohl, denn es tut mir doch Saft, dass ich auch meine undenkbare Junge dazu meine Feinde reden lehren habe. Zu anderen mögt ihr sagen, dass ich das Neue Testament verdeutscht habe auf mein bestes Vermögen und auf mein Gewissen, habe damit niemand gesogen, dass er es lesen, sondern freilassen und allein so Dings getan denen, die es nicht besser machen konnten. Ist niemand verboten, ein Besser zu machen. Wer es nicht lesen will, das lasse er liegen. Ich bitte und frage niemand darum. Es ist mein Testament und meine Dolmetschung und soll mein Bleiben und sein.
Habe ich drinnen etwa gefehlet? Das mir doch nicht bewusst und freilich ungern einen Buchstaben mütwilliglich wollt Unrecht verdolmetschen. Darüber will ich die Papisten nicht zu Richte leiden, denn sie haben noch zur Zeit zu lange Ohren dazu und ihr Icker, Icker ist zu schwach, mein Verdolmetschen zu urteilen. Ich weiß wohl und Sie wissen's weniger, denn das Müllners Tier, was für Kunst, Fleiß, Vernunft, Verstand zum guten Dolmetscher gehöret, denn sie haben's nicht versucht.
Es heißt, wer am Wege baut, der hat viele Meister. Also geht mir's auch. Diejenigen, die noch nie haben recht reden können, geschweige denn dolmetschen, die sind allzu mal meine Meister und ich muss ihr aller Jünger sein. Und wenn ich sie hätte sollen fragen, wie man die ersten zwei Worte Matthäi Primo, lieber Generationis, sollte verdeutschen, so hätte ihr keiner gewusst, Gack dazu zu sagen. Und urteilen mir nun das ganze Werk, die feinen Gesellen. Also ging es Sancto Hieronymo auch, da er die Biblia dolmetschte. Da war alle Welt sein Meister. Er war allein es, der nichts konnte, und urteilen dem guten Mann sein Werk diejenigen, die ihm nicht genug gewesen wären, dass sie ihm die Schuhe hätten wischen sollen. Darum gehöret große Geduld dazu, so jemand etwas öffentlich Gutes tun will, denn die Welt will Meister Klügling bleiben und muss immer das Ross vom Schwanz zäumen, alles meistern und selbst nichts können. Das ist ihre Art, davon sie nicht lassen kann.
Ich wollte noch gerne den Papisten ansehen, der sich hier vortät und etwa eine Epistel Sancti Pauli oder einen Propheten verdeutscht, sofern, dass er des Luthers Deutsch in Dolmetschen nicht dazu gebraucht. Da sollte man sehen, ein fein, schön, löblich Deutsch oder Dolmetschen. Denn wir haben ja gesehen, den Sudler zu Dresden, der mein Neues Testament gemeistert hat. Ich will seinen Namen in meinen Büchern nicht mehr nennen. So hat er auch nun seinen Richter und ist sonst wohl bekannt. Der bekennet, dass mein Deutsch süße und gut sei und sah wohl, dass er es nicht besser machen konnte. Und wollte es doch zu Schanden machen, fuhr zu und nahm sich mein Neues Testament fast von Wort zu Wort, wie ich's gemacht habe, und tät meine Vorrede, Gloss und Namen davon, schrieb seinen Namen, Vorrede und Gloss dazu, verkauft also mein Neues Testament unter seinem Namen. Wann, liebe Kinder, wie geschah mir da so wehe, da sein Landesfürst mit einer greulichen Vorrede verdammt und verbot, des Luthers Neues Testament zu lesen, doch daneben gebot, des Dudlers Neues Testament zu lesen, welches doch eben dasselbige ist, was der Luther gemacht hat.
Und dass nicht jemand hier denke, ich lüge, so nimm beide Testamente für dich, des Luthers und des Sudeles. Halt sie gegeneinander, so wirst du sehen, wer in allen beiden der Dolmetscher sei. Denn was er in wenigen Orten gepflegt und geendet hat, wiewohl mir es nicht alles gefällt, so kann ich's doch wohl leiden und schadet mir sonderlich nichts, so viel es den Text betrifft. Darum ich auch nie da wieder hab wollen schreiben, sondern hab der großen Weisheit müssen lachen, dass mein Neues Testament so greulich gelästet, verdammt, verboten hat, weil es unter meinem Namen ist ausgangen, aber doch müssen lesen, weil es unter eines anderen Namen ist ausgangen. Wiewohl, was das für ein Tugend sei, einem anderen sein Buch lästen und schänden, danach derselbiger stehlen und unter eigenem Namen dennoch auslassen gehen und also durch fremde, verlästete Arbeit Eigenlob und Namen suchen. Das lasse ich seinem Richter finden. Mir ist indes genug und bin froh, dass meine Arbeit, wie St. Paulus auch rühmet, muss auch durch meine Feinde gefördert und des Luthers Buch ohne Luthers Namen unter seinen Feindennamen gelesen werde. Wie könnte ich mich besser rächen?
Und dass ich wieder zu Sachen komme. Wann euer Papist sich viel unnütze machen will mit dem Wort sola allein, so sagt ihm flugs also, Dr. Martinus Luther will's also haben und spricht, Papist und Esel sei ein Ding. Sic volo, sic jubio, sic pro ratione voluntas. Denn wir wollen nicht der Papisten Schüler noch Jünger, sondern ihrer Meister und Richter sein. Wollen auch einmal stolzieren und pochen mit dem Eselsköpfen. Und wie Paulus wieder seine tollen Heiligen sich rühmet, so will ich mich auch wieder diese meine Esel rühmen. Sie sind Doktores? Ich auch. Sie sind gelehrt? Ich auch. Sie sind Prediger? Ich auch. Sie sind Theologie, ich auch. Sie sind Disputatores, ich auch. Sie sind Philosophie, ich auch. Sie sind Dialektici, ich auch. Sie sind Legenden, ich auch. Sie schreiben Bücher, ich auch.
Und will weiter rühmen. Ich kann Psalmen und Propheten auslegen. Das können Sie nicht. Ich kann dolmetschen. Das können Sie nicht. Ich kann die Heiligen Schrift lesen. Das können Sie nicht. Ich kann beten. Das können Sie nicht. Und dass ich herunterkomme, ich kann die eigene Dialektiker und Philosophia basteln, die selbst allesamt. Und weiß dazu für wahr, dass ja keiner ihren Aristotelem versteht. Und ist einer unter Ihnen allen ein Poemium oder Kapitel im Aristoteles recht versteht, so will ich mich lassen prellen. Ich rede jetzt nicht zu viel. denn ich bin durch ihre Kunst alle erzogen und erfahren von Jugend auf, weiß fast wohl, wie tief und weit sie ist. So wissen sie auch wohl, dass ich alles weiß und kann, was sie können. Noch handeln die heillosen Leute gegen mir, als wäre ich ein Gast in ihrer Kunst, der allererst heute Morgen kommen wäre und noch nie wieder gesehen noch gehört hätte, was sie lehren oder können. Sogar herrlich prangen sie herein mit ihrer Kunst und lehren mich, was ich vor 20 Jahren an den Schuhen zerrissen habe, dass ich auch mit jener Metzen auf all ihr Plärren und Schreien singen muss. Ich habe so 7 Jahren gewusst, dass Hufnägel Eisen sind.
Das sei auf eure erste Frage geantwortet und bitte euch, wollet solchen Eseln ja nicht anders noch mehr antworten auf ihr unnütze Gepläre vom Wort Sola. Denn also wie Luther will so haben und spricht, er sei ein Doktor über alle Doktor im ganzen Papsttum. Da soll es bei bleiben. Ich will sie hinfort schlecht verachten und verachtet haben. Solange sie solche Leute, ich wollte sagen Esel, sind, denn es sind solche unerschämte Tropfen unter ihnen, die auch ihr eigen der Sophistenkunst nie gelernt haben, wie Dr. Schmidt und Dr. Rotzlöffel und seine Gleichen. Und legen sich gleichwohl wieder mich in dieser Sache, die nicht allein über die Sophisterei, sondern auch, wie St. Paulus sagt, über aller Welt Weisheit und Vernunft ist. Zwar, es durft ein Esel nicht viel singen, man kennet ihn sonst wohl bei den Ohren.
Euch aber und den Unsern will ich anzeigen, warum ich das Wort Sola hab wollen brauchen. Wie wohl Römer 3 nicht Sola, sondern Solum oder Tantum von mir gebraucht ist. Also fein sehen die Esel meinen Text an. Aber doch habe ich sonst anderswo Sola fide gebraucht und will auch beide, Solum und Sola, haben. Ich habe mich des geflissen im Dolmetschen, dass ich rein und klar Deutsch geben möchte. Und es ist uns wohl oft begegnet, dass wir 14 Tage, 3, 4 Wochen haben ein einiges Wort gesucht und gefragt, haben es dennoch zuweilen nicht gefunden. Im Hiob erarbeiten wir also, Magister Philips, Auro Galles und ich, dass wir in 4 Tagen zuweilen kaum 3 Zeilen konnten fertigen. Lieber, nur es verdeutscht und bereit ist, kann es ein jeder lesen und meistern. Läuft einer jetzt mit den Augen durch 3, 4 Blätter und stößt nicht einmal an, wird aber nicht gewahr, welche Wacken und Klötze da gelegen sind, da er jetzt überhingeht wie über ein gehobelt Brett. Da wir haben müssen schwitzen und uns ängsten, ehe denn wir solche Wacken und Klötze aus dem Weg räumeten, auf das man könnte so fein dahergehen. Es ist gut pflügen, wenn der Acker gereinigt ist, aber den Wald und die Stöcke ausrotten und den Acker zu richten, da will niemand an. Es ist bei der Welt kein Dank zu verdienen.
Kann doch Gott selbst mit der Sonne, ja mit Himmel und Erden, noch mit seines eigenen Sohns Tod keinen Dank verdienen? Sie sei und bleibt Welt des Teufels Namen, weil sie ja nicht anders will. Also habe ich hier Romanus 3 fast wohl gewiss, dass im lateinischen und griechischen Text das Wort Solum nicht steht. Und hätten mich solch die Papisten nicht dürfen lehren. Wahr ist's. Diese 4 Buchstaben, S-O-L-A, stehen nicht drinnen. Welche Buchstaben die Eselsköpfe ansehen, wie die Kuh ein Neutor. Sehen aber nicht, dass gleichwohl die Meinung des Texts in sich hat. Und wo man's will klar und gewaltiglich verteutschen, so gehoret es hinein. Denn ich habe Deutsch nicht lateinisch noch griechisch reden wollen, da ich Deutsch zu reden im Dolmetschen vorgenommen hatte.
Das ist aber die Art unserer deutschen Sprache, wenn sie eine Rede begibt von 2 Dingen, der man eins bekennet und das andere verneinet, so braucht man das des Wortes Solum allein, neben dem Wort nicht oder kein. Als wenn man sagt, der Bauer bringt allein Korn und kein Geld. Nein, ich habe wahrlich jetzt nicht Geld, sondern allein Korn. Ich habe allein gegessen und noch nicht getrunken. Hast du allein geschrieben und nicht überlesen? Und dergleichen unzählige Weise in täglichen Brauch.
In diesen Reden allen, obgleich die lateinische oder griechische Sprach nicht tut, so tut es doch die deutsche und ist ihr Art, dass sie das Wort allein hinzusetzt, auf dass das Wort nicht oder kein desto völliger und deutlicher sei. Denn wiewohl ich auch sage, der Bauer bringt Korn und kein Geld, so lautet doch das Wort kein Geld nicht so völlig und deutlich, als wenn ich sage, der Bauer bringt allein Korn und kein Geld, und hilft hier das Wort allein dem Wort kein so viel, dass es eine völlige deutsche klare Rede wird. Denn man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt darum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und danach dolmetschen, so verstehen sie es denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet.
Als wenn Christus spricht, ex abundantia cordis os loquitur. Wenn ich den Eseln soll folgen, die werden mir die Buchstaben vorlegen und also dolmetschen. Aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Sage mir, ist das Deutsch geredet? Welcher Deutsche versteht solch's? Was ist Überfluss des Herzens für ein Ding? Das kann kein Deutscher sagen. Er wollte denn sagen, es sei, dass einer allzu ein Großherz habe oder zu viel Herzens habe, wiewohl das auch noch nicht recht ist. Denn Überfluss des Herzens ist kein Deutsch, so wenig als das Deutsch ist. Überfluss des Hauses, Überfluss des Kachelofens, Überfluss der Bank. Sondern also redet die Mutter im Haus und der gemeine Mann, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das heißt gut Deutsch gerät, des ich mich geflissen und leider nicht allwege erreicht noch troffen habe. Denn die lateinischen Buchstaben hindern aus der Maßen sehr, gutes Deutsch zu reden.
Also, wenn der Verräter Judas sagt, Matthäi 26, ut quid perditio haec, und Marki 14, ut quid perditio ista unguenti facte est, folgte ich den Eseln und Buchstabilisten, so muss ich es also verdeutschen. Warum ist diese Verlierung der Salben geschehen? Was ist das aber für Deutsch? Welcher Deutscher redet also, Verlierung der Salben ist geschehen? Und wenn er es wohl versteht, so denkt er, die Salbe sei verloren und müsse sie etwa wieder suchen, wiewohl das auch noch dunkel und ungewiss lautet. Wenn nun das gut Deutsch ist, warum treten Sie nicht hervor und machen uns ein solch fein, hübsch neues deutsches Testament und lassen das Luthers Testament liegen? Ich meine, ja, Sie sollten Ihre Kunst an den Tag bringen. Aber der deutsche Mann redet also, ut quid etc., was soll doch solche Unrat oder was soll doch solcher Schande? Nein, es ist schade um die Salbe. Das ist gut Deutsch. Daraus man versteht, dass Magdalena mit der verschütteten Salbe unredlich umgegangen und halbe Schaden getan. Das war Judas Meinung, denn er gedacht, besseren Rat damit zu schaffen.
Item. Da der Engel Mariam grüßet und spricht, gegrüßet seist du, Maria, voll Gnaden, der Herr mit dir. Wohlan, so ist bisher schlecht den lateinischen Buchstaben nachverdeutscht. Sage mir aber, ob solls auch gut Deutsch sei? Wo redet der Deutschmann also, du bist voll Gnaden? Und welcher Deutscher versteht, was gesagt sei voll Gnaden? Er muss denken an ein Fass voll Bier oder Beutel voll Geldes. Darum hab ich's verdeutscht. Du Holdselige, damit doch ein Deutscher desto mehr hinzu kann denken, was der Engel meinet mit seinem Gruß. Aber hier wollen die Papisten toll werden über mich, dass ich den englischen Gruß verderbet habe, wiewohl ich dennoch damit nicht das beste Deutsch habe getroffen. Und hätte ich das beste Deutsch hier sollen nehmen und den Gruß also verdeutschen, Gott grüße dich, du liebe Maria, denn so viel will der Engel sagen. Und so wird er gerät haben, wann er hätte wollen, sie deutsch grüßen. Ich halt, sie sollten sich wohl selbst erhängt haben für große Andacht zu der lieben Maria, dass ich den Gruß so zunichte gemacht hatte.
Aber was frage ich danach, ob sie toben oder rasen? Ich will nicht wehren, dass sie verdeutschen, was sie wollen. Ich will aber auch verdeutschen, nicht wie sie wollen, sondern wie ich will. Wer es nicht haben will, der lass mir stehen und halt seine Meisterschaft bei sich, denn ich will ihr weder sehen noch hören. Sie dürfen für mein Dolmetschen nicht Antwort geben, noch Rechenschaft tun. Das hörst du wohl, ich will sagen, du holdselige Maria, du liebe Maria, und lass sie sagen, du voll Gnaden Maria. Wer Deutsch kann, der weiß wohl, welch ein herzlich feines Wort das ist. Die liebe Maria, der liebe Gott, der liebe Kaiser, der liebe Fürst, der liebe Mann, das liebe Kind.
Und ich weiß nicht, ob man das Wort Liebe auch so herzlich und genugsam in lateinischer oder anderen Sprachen reden mag, das also dringe und klinge ins Herz durch alle Sinne, wie es tut in unserer Sprache.
Denn ich halte St. Lukas als ein Meister in hebräischer und griechischer Sprache, hat das hebräische Wort, so der Engel gebraucht, wollen wir mit dem griechischen Kakaitomini treffen und deutlich geben. Und denk mir, der Engel Gabriel habe mit Maria geredet, wie er mit Daniel redet, und nennet ihn Hadumot und Ich Hamudot. Wer desiderium, das ist du, liebe Daniel. Denn das ist Gabrielis Weise zu reden, wie wir ihn Daniel sehen. Wenn ich nun den Buchstaben nach aus der Eselkunst soll des Engels Wort verdeutschen, müsste ich also sagen, Daniel, du Mann der Begierungen, oder Daniel, du Mann der Lüste. Oh, das wäre schön deutsch. Ein Deutscher höret wohl, dass Mann, Lüste oder Begierungen deutsche Wort sind, wiewohl es nicht eitel reine deutsche Wort sind, sondern Lust und Begier wären wohl besser. Aber wenn sie so zusammengefasst werden, du Mann der Begierungen, so weiß kein Deutscher, was gesagt ist, denkt, dass Daniel vielleicht voll böse Lust decke. Das hieße denn fein gedolmetscht. Darum muss ich hier die Buchstaben fahren lassen und forschen, wie der deutsche Mann solches redet, welches der hebräische Mann Ich Hamudot redet. So finde ich, dass der deutsche Mann also spricht, du liebe Daniel, du liebe Maria, oder du holdselige Macht, du mädliche Jungfrau, du zartes Weib und dergleichen. Denn wer dolmetschen will, muss großer Vorrat von Worten haben, dass er die Wolken haben, wo eins an allen Orten nicht lauten will.
Und was soll ich viel und lange sagen von Dolmetschen? Sollte ich alle meine Wortursachen und Gedanken anzeigen, ich müsste wohl ein Jahr dran zu schreiben haben. Was Dolmetschen für Kunst und Arbeit sei, das habe ich wohl erfahren. Darum will ich keinen Papstesel noch Maulesel, die nichts versucht haben, hierin zum Richter oder zum Tadler leiden. Wer mein Dolmetschen nicht will, der lass es anstehen. Der Teufel danke ihm, wer es ungern hat oder ohne meinen Willen und Wissen meistert. Soll es gemeistert werden, so will ich es selber tun. Wo ich selber nicht tue, da lasse man mir meinen Dolmetschen mit Frieden und mache ein jegliches, was er will, für sich selbst und habe ihm ein gutes Jahr. Das kann ich mit gutem Herzen, gutem Gewissen zeugen, dass ich meine höchste Treue und Fleiß drinnen erzeigt und nie keinen falschen Gedanken gehabt habe. Denn ich habe keinen Heller dafür genommen, noch gesucht, noch damit gewonnen. So habe ich meine Ehre drinnen nicht gemeint, das weit Gott mein Herr, sondern habe es zu Dienst getan den lieben Christen und zu Ehren einem, der droben sitzt, der mir alle Stunde so viel Gutes tut, dass wenn ich tausendmal so viel und fleißig gedolmetscht, der noch nicht ein Stundes verdient hätte zu leben oder ein gesundes Auge zu haben. Es ist alles seine Gnaden und Barmherzigkeit, was ich bin und habe. Ja, es ist seines teuren Bluts und seines Schweißes, darum soll es auch, ob Gott will, alles ihm zu Ehren dienen, mit Freuden und von Herzen.
Lästern mich die Sudler und Papstesel. Wohlan, so loben mich die frommen Christen samt ihren Herrn Christo und bin allzu reichlich belohnet, wo mich nur ein einziger Christ für einen treuen Arbeiter erkennet. Ich frag nach Papsteseln nichts, sie sind nicht wert, dass sie meine Arbeit sollen erkennen, und mir soll im Grund meines Herzens leid sein, wenn sie mich lobeten. Ihr Lästern ist mein Ruhm und Ehr. Ich will doch ein Doktor, ja auch ein ausbündiger Doktor sein, und sie sollen mir den Namen nicht nehmen bis an den jüngsten Tag. Das weiß ich für wahr. Doch habe ich wiederum nicht allzu frei die Buchstaben fahren lassen, sondern einen mit großen Sorgen samt meinen Gehöfen drauf gesehen, dass wo etwa an einem Ort gelegen ist, habe ich's nach Buchstaben behalten und bin nicht so frei davon gegangen. Als Johannes 6, da Christus spricht, diesen hat Gott der Vater versiegelt. Da wäre wohl besser Deutsch gewesen. Diesen hat Gott der Vater gezeichnet, oder? Diesen meinet Gott der Vater. Aber ich habe eher wollen der deutschen Sprache abbrechen, denn von dem Wort weichen.
Ah, es ist Dolmetschen ja nicht eines jeglichen Kunst, wie die tollen Heiligen meinen. Es gehöret dazu ein recht fromm, treu, fleißig, furchtsam, christlich, gelehret, erfahren, geübet Herz. Darum halt ich, dass kein falscher Christ noch Rottengeist treulich dolmetschen könne, wie das wohl scheinet in den Propheten zu Worms verdeutscht, darin doch wahrlich großer Fleiß geschehen und meinem Deutschen fast nachgegangen ist. Aber es sind Juden dabei gewesen, die Christo nicht große Hulde gezeigt haben, sonst wäre Kunst und Fleiß genug da. Das sei vom Dolmetschen und der Art der Sprachen gesagt. Aber nu habe ich nicht allein der Sprache Art vertrauet und gefolget, dass ich Römer 3 solum allein hinzugesetzt, sondern der Text und die Meinung St. Pauli fordern und erzwingen's mit Gewalt. Denn er handelt ja daselbst das Hauptstück christlicher Lehre, nämlich, dass wir durch den Glauben an Christus ohn alle Werke des Gesetzes gerecht werden. Und schneidet alle Werke so rein ab, dass er auch spricht des Gesetzes, das doch Gottes Gesetz und Werk, Wort ist, Werk nicht helfen zur Gerechtigkeit und setzt zum Exempel Abraham, dass derselbige sei sogar ohne Werke gerecht worden, dass auch das Höchstwerk, das dazu mal neu geboten ward von Gott vor und über allen anderen Gesetzen und Werken, nämlich die Beschneidung, ihm nicht geholfen habt zur Gerechtigkeit, sondern sei ohne die Beschneidung und ohne alle Werke gerecht geworden durch den Glauben. Wie er spricht, Kapitel 4, ist Abraham durch Werk gerecht worden, so mag er sich rühmen, aber nicht vor Gott. Wo man aber alle Werke so rein abschneidet, und da muss ja die Meinung sein, dass allein der Glaube gerecht mache. Und wer deutlich und dürre von solchem Abschneiden der Werk reden will, der muss sagen, allein der Glaube und nicht die Werk machen uns gerecht. Das zwinget die Sache selbst neben der Sprachenart.
Ja, sprechen Sie es laut ärgerlich, und die Leute lernen daraus verstehen, dass sie keine gute Werk tun dürfen. Lieber, was soll man sagen? Ist nicht viel ärgerlicher, dass St. Paul selbst nicht sagt, allein der Glaube, sondern schüttet's vor Grube heraus und stoßet dem Fass den Boden aus und spricht, ohne des Gesetzes Werk. Und Galater 1, nicht durch die Werk des Gesetzes und des vielmehr an anderen Orten, denn das Wort, allein der Glaube, möchte noch eine Gloss finden. Aber das Wort, ohne Werk des Gesetzes, ist so grob, ärgerlich, schändlich, dass man mit keine Glossen helfen kann. Wie viel mehr möchten hieraus die Leute lernen, kein guter Werk tun, da sie hören mit so dürren, starken Worten von den Werken selbst predigen. Kein Werk, Unwerk, nicht durch Werk. Ist nur das nicht ärgerlich, dass man Unwerk, kein Werk, nicht durch Werk predigt? Was soll's denn ärgerlich sein, so man dies allein der Glaube predigt?
Und das noch ärgerlicher ist, Sanctus Paulus verwirft nicht schlechte, gemeine Werk, sondern des Gesetzes selbst. Daraus möchte wohl jemand sich noch mehr ärgern und sagen, das Gesetz sei verdammt und verflucht für Gott und man solle eitel Böses tun, wie die Täten Romani 3. Lass uns Böses tun, auf dass es gut werde und wie auch ein Rottengeist zu unserer Zeit anfing. Sollte man aber solcher Ärgernis willen, St. Paulus Wort verleugnen oder nicht frisch und frei vom Glauben reden? Lieber, eben St. Paulus und wir wollen solch Ärgernis haben und lehren und keiner ander Ursachen willen, so stark wider die Werk und treiben allein auf den Glauben, dass die Leute sollen sich ärgern, stoßen und fallen, damit sie mögen lernen und wissen, dass sie durch ihr gute Werk nicht fromm werden, sondern allein durch Christus Tod und Auferstehen, können sie nun durch gute Werke des Gesetzes nicht fromm werden. Wie viel weniger werden sie fromm werden durch böse Werk und ohne Gesetz. Darum folget es nicht. Gute Werk helfen nicht. Darum helfen böse Werk. Gleich als nicht fein folgt. Die Sonne kann dem Blinden nicht helfen, dass er sehe. Darum muss er ihm die Nacht und Finsternis helfen, dass er sehe.
Mich wundert aber, dass man sich in dieser öffentlichen Sache so mag sperren. Sage mir doch, ob Christus Tod und Auferstehen unser Werk sei, das wir tun oder nicht. Es ist ja nicht unser Werk, noch einiges Gesetzeswerk. Nur acht uns ja allein Christus Tod und Auferstehen frei von Sünden und fromm, wie Paulus sagt in Römer 4. Er ist gestorben um unserer Sünden willen und auferstanden um unsere Gerechtigkeit willen. Weiter sage mir, welches ist das Werk, damit wir Christi Tod und Auferstehen fassen und halten? Es muss ja kein äußerlich Werk, sondern allein der ewige Glaube im Herzen sein. Derselbige allein, ja gar allein und ohne all Werke fasset solchen Tod und Auferstehen, wo es gepredigt wird durchs Evangelium. Was ist denn nun, dass man so tobet und wütet, ketzert und brennet, so die Sache im Grund selbst klärlich daliegt und beweiset, dass allein der Glaube Christus Tod und Auferstehen fasse, ohne all Werk und derselbige Tod und Auferstehen sei unser Leben und Gerechtigkeit. So es denn an ihm selbst öffentlich also ist, dass allein der Glaube uns solch Leben und Gerechtigkeit bringet, fasset und gibt, warum soll man denn nicht auch also reden? Es ist nicht Ketzerei, dass der Glaube allein Christus fasset und das Leben gibt. Aber Ketzerei muss es sein, wer solch sagt oder redet.
Sind Sie nicht toll, töricht und unsinnig? Die Sache bekennen Sie für Recht und strafen doch die Rede von derselbigen Sache für Unrecht. Keinerlei zugleich muss beide Recht und Unrecht sein. Auch bin ich's nicht allein, noch der Erste, der da sagt, allein der Glaube macht gerecht. Es hat vor mir Ambrosius, Augustinus und viel andere gesagt. Und wer St. Paulum lesen und verstehen soll, der muss wohl so sagen und kann nicht anders. Seine Worte sind zu stark und leiden kein, ja gar kein Werk. Ist's kein Werk, so muss der Glaube allein sein. Oh, wie sollte es sogar ein feiner, besserlicher und ärgerlicher Lehre sein, wenn die Leute lernten, dass sie neben dem Glauben auch durch Werk fromm möchten werden. Der wäre so viel gesagt, dass nicht allein Christus Tod unsere Sünde wegnehme, sondern unsere Werktäten auch etwas dazu. Das hieß Christus Tod fein geehret, dass unser Werk ihm hülfen und könnten das auch tun, das er tut, auf dass wir ihm gleich gut und stark wären. Es ist der Teufel, der das Blut Christi nicht kann ungeschändet lassen.
Weil nun die Sache im Grund selbst fordert, dass man sage, allein der Glaub macht gerecht und unserer deutschen Sprachenart, die solches auch lernt, also auszusprechen, habe dazu der Heiligen Vater Exempel und zwinget auch die Vaterleute, dass sie nicht an den Werken hängen bleiben und des Glaubens feilen und Christus verlieren, sonderlich zu dieser Zeit, da sie so lang her der Werk gewohnet und mit Macht davon zu reißen sind, so ist nicht allein recht, sondern auch hoch vonnöten, dass man aus aller deutlichst und völligst heraussage, allein der Glaub ohne Werke macht fromm. Und reuet mich, dass ich nicht auch dazu gesetzt habe, alle und aller, also ohne alle Werk aller Gesetze, dass es voll und rund herausgesprochen wäre. Darum soll es in meinem Neuen Testament bleiben, und sollten alle Papstesel toll und töricht werden, so sollen sie mir es nicht herausbringen. Das sei jetzt davon genug. Weiter will ich, so Gott Gnade gibt, davon reden im Büchlein der Justifikatione. Auf die anderen Frage, ob die verstorbenen Heiligen für uns bitten. Darauf will ich jetzt kürzlich antworten, denn ich gedenke, einen Sermon von den liebenden Engeln auszulassen, darin ich dies Stück weiter, will es Gott, handeln werde. Erstlich wisset ihr, dass im Papsttum nicht allein das gelehret ist, dass die Heiligen im Himmel für uns bitten, welches wir doch nicht wissen können, weil die Schrift uns solches nicht sagt, sondern auch, dass man die Heiligen zu Götter gemacht hat, dass sie unser Patron haben müssen sein, die wir aufrufen sollen. Etlich auch, die nie gewiss sind und einem jeglichen Heiligen sonderliche Kraft und Macht zugeeignet, einem über Feuer, diesen über Wasser, diesen über Pestilenz, Fieber und allerlei Plage, dass Gott selbst hat gar müßig sein müssen und die Heiligen lassen an seiner Stadt wirken und schaffen. Diesen Gräuel fühlen die Papisten jetzt wohl und ziehen heimlich die Pfeifen ein, putzen und schmücken sich nun mit dem Fürbitte der Heiligen. Aber dies will ich jetzt aufschieben. Aber was gilt's, ob ich's vergessen oder solch's putzen und schmücken, also ungebüßet hingehen lassen werde?
Zum anderen wisset ihr, dass Gott mit keinem Wort geboten hat, weder Engel noch Heiligen, um Fürbitte anzurufen. Habt auch in der Schrift es kein Exempel, denn man findet, dass die lieben Engel mit den Vätern und Propheten geredet haben. Aber nie keiner ist vor ihnen um Fürbitte gebeten worden, dass auch der Erzvater Jakob seinen Kampfengel nicht um Fürbitte bat, sondern nahm allein den Segen von ihm. Man findet aber wohl das Widerspiel in Apokalypse, dass der Engel sich nicht wollt lassen anbeten von Johanne und findet sich also, dass Heiligendienst sei ein lauter Menschentand und ein Eigenfündlein außer Gottes Wort und der Schrift. Weil uns aber ein Gottesdienst nicht gebührt vorzunehmen um Gottes Befehl und wer es vornimmt, das ist ein Gottes Versuchung. Darum ist nichts zu raten noch zu leiden, dass man die verstorbenen Heiligen unverbitt anrufe oder anrufen lehre, sondern soll es vielmehr verdammen und meiden lehren, derhalben ich auch nicht dazu raten und mein Gewissen mit fremder Missetat nicht beschweren will. Es ist mir selber aus der Maßen sauer worden, dass ich mich von den Heiligen gerissen habe, denn ich über alle Maße tief drinnen gesteckt und ersoffen gewesen bin. Aber das Licht des Evangelii ist nur so helle am Tag, dass hinfort niemand entschuldigt ist, wo er im Finsternis bleibt. Wir wissen fast alle wohl, was wir tun sollen.
Überdas, so ist's an ihm selbst ein fährlicher, ärgerlicher Dienst, dass die Leute gewöhnen, gar leicht sich von Christo zu wenden und lernen bald mehr Zuversicht auf die Heiligen, denn auf Christo selbst zu setzen. Denn es ist die Natur, ohne dies allzu sehr geneigt, von Gott und Christo zu fliehen und auf Menschen zu trauen. Ja, es wird aus der Maßen schwer, dass man lerne, auf Gott und Christum zu trauen, wie wir doch gelobt haben und schuldig sind. Darum ist solch Ärgernis nicht zu dulden, damit die schwachen und fleischlichen Leute ein Abgötterei anrichten, wieder das erste Gebot und wieder unsere Taufe. Man treibe nur getrost die Zuversicht und Vertrauen von den Heiligen zu Christo, beide mit Lehren und Üben. Es hat dennoch Mühe und Hindernis genug, dass man zu ihm kommt und Recht ergreift. Man darf den Teufel nicht über die Tür malen, er findet sich wohl selbst. Zuletzt sind wir ja gewiss, dass Gott nicht drum zirnet und sind wohl sicher, ob wir die Heiligen nicht um Fürbitt anrufen, weil er es nirgends geboten hat. Denn er spricht, dass er sei ein Eiferer, der die Missetat heimsucht an denen, die sein Gebot nicht halten. Hier aber ist kein Gebot, darum auch kein Zorn zu fürchten.
Weil denn hier auf dieser Seite Sicherheit ist und dort große Fahr und Ärgernis, wider Gottes Wort, warum wollten wir uns denn aus der Sicherheit begeben in die Fahr, da wir kein Gottes Wort haben, das uns in der Not halten, trösten oder erretten kann? Denn es steht geschrieben, wer sich gern in die Fahr gibt, der wird drinnen umkommen. Auch spricht Gottes Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Ja, sprechen sie, damit verdammst du die ganze Christenheit, die allenthalben solch bisher gehalten hat. Antwort, ich weiß fast wohl, dass die Pfaffen und Mönch solchen Deckel ihrer Gräuel suchen und wollen auf die Christenheit schieben, was sie verwahrloset haben. Auf das, wenn wir sagen, die Christenheit irre nicht, so sollen wir auch sagen, dass sie auch nicht irren und also keine Lüge, auch Irrtum an ihnen möge gestraft werden, weil es die Christenheit so hält.
Also ist denn keine Wallfahrt, wie offenbarlich der Teufel da sei, kein Ablass, wie grob die Lügen sei, Unrecht. Kurzum, eitel Heiligkeit ist da. Darum soll die hierzu so sagen, wir handeln jetzt nicht, wer verdammt oder nicht verdammt sei. Diese fremde Sache mengen sie daher, dass sie uns von unserer Sache führen. Wir handeln jetzt von Gottes Wort, was die Christenheit sei oder tue, das gehört auf einen anderen Ort. Hier fragt man, was Gottes Wort sei oder nicht, was Gottes Wort nicht ist, das macht auch keine Christenheit. Wir lesen zur Zeit Elia des Propheten, dass öffentlich kein Gottes Wort noch Gottesdienst war im ganzen Volk Israel, wie er spricht. Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre umgegraben und bin ich gar alleine. Hier wird der König Ahab und andere auch gesagt haben, Elia, mit solcher Rede verdammst du ganz voll Gottes. Aber Gott hatte gleichwohl 7000 behalten. Wie? Meinst du nicht, dass Gott unter dem Papsttum jetzt auch habe können, die Seinen erhalten, obgleich die Pfaffen und Mönche in der Christenheit eitel Teufelslehrer gewesen und in die Hölle gefahren sind? Es sind gar viel Kinder und junges Volk gestorben in Christo. Denn Christo hat mit Gewalt unter seinem Wiederchrist die Taufe, dazu den bloßen Text des Evangelii auf der Kanzel und das Vaterunser und den Glauben erhalten, damit er gar viel seiner Christen und also seine Christenheit erhalten und den Teufelslehrern nichts davon gesagt.
Und ob die Christen gleich haben etliche Stücke der päpstlichen Gräuel getan, so haben die Papstesel damit noch nicht beweiset, dass die lieben Christen solches gern getan haben. Viel weniger ist damit beweiset, dass die Christen recht getan haben. Christen können wohl irren und sündigen allesamt. Gott aber hat sie allesamt lehren beten um Vergebung der Sünden im Vaterunser. Und hat ihr solch Sünde, die sie haben müssen, ungern, unwissend und von dem Wiederchrist gezwungen tun, wohlwissend zu vergeben. Und dennoch Pfaffen und München nichts davon sagen. Aber das kann man wohl beweisen, dass in aller Welt immer ein groß heimlich Mummeln und Klagen gewesen ist. Wieder die Geistlichen, als gingen sie mit der Christenheit nicht recht um. Und die Papstesel haben auch solchen Mummeln mit Feuer und Schwert trefflich widerstanden, bis auf diese Zeit daher. Solch Mummeln beweiset wohl, wie gern die Christen solch Gräuel gesehen und wie recht man daran getan habe. Ja, lieben Papstesel, kommet nur her und saget, es sei der Christenheit Lehre, was ihr erstunken, erlogen und als die Böswichte und Verräter der lieben Christenheit mit Gewalt aufgedrungen und als die Erzmörder und viel Christen darüber ermördert habt, zeugen doch alle Buchstaben in allen Papstgesetzen, dass nichts aus Willen und Rat der Christenheit jemals sei gelehrt, sondern eitel districte principiendo mandamus ist da. Das ist der Heilige Geist gewesen. Solch Tyrannei hat die Christenheit müssen leiden, damit ihr das Sakrament geraubt und ohne ihr Schuld so in Gefängnis gehalten ist. Und die Esel wollten solch unleidlich Tyrannei ihres Frevels uns jetzt für eine willige Tat und Exempel der Christenheit verkaufen und sich so fein putzen. Aber es will jetzt so lang werden. Es sei das mal genug auf die Frage. Ein andermal mehr. Und haltet mir meine lange Schrift zugut. Christus, unser Herr, sei mit uns allen. Amen. Exeremo octava septembris im 1530. Jahr, Martinus Luther, euer guter Freund, dem ehrbaren und fürsichtigen N., meinem günstigen Herrn und Freund.